Total.
Total beglubbt.
In Zusammenarbeit mit Clubfans United.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles, alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklubbt auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer habe ich mir einen Fan des gegnerischen Vereins eingeladen und das ist dieses Mal Volker. Volker kennt ihr vielleicht vom Podcast Auf Ohren, das ist der Podcast von schwarzgelb.de, ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff und ja, es ist jetzt nicht so schwierig. Volker ist Fan von Borussia Dortmund und ich freue mich erstmal, dass du dir Zeit genommen hast. Guten Abend, Volker.
Schönen guten Abend.
Ja, Volker, wir wollen über die Saison des BVB sprechen. Viele reden gefühlt schon von Krise, obwohl man jetzt nicht vollkommen schlecht aus den Löchern gekommen ist, aber es ist einfach spielerisch wahrscheinlich nicht das, was man sich erhofft hat unter dem neuen Trainer Lucien Favre. Wie ist denn das Stimmungsbild in Dortmund selbst?
Also ich würde sagen, es ist sehr gemischt. Wie du schon sagst, es ist spielerisch nicht das, was man sich erhofft hat und was man vielleicht auch aus den letzten Jahren noch kennt. Auf der anderen Seite stimmen eigentlich aber die Ergebnisse. Ja, also zwei Unentschieden auswärts, beide Heimspiele gewonnen und in der Champions League mit einem Sieg gestartet, ist jetzt vielleicht nicht das Allerbeste, aber besser als erhofft, zumindest aus meiner Sicht, dass man noch kein Spiel verloren hat.
Ja, du sagst besser als erhofft. Viele Dinge, die man so als Nicht-BVB-Fan mitkriegt, habe ich irgendwie so den Eindruck, dass es unglaublich viele Nebenschauplätze gibt. Also in jedem zweiten Bericht, den man irgendwo sieht, geht es um Mario Götze, der einfach nicht die Rolle spielt, die er sich vielleicht auch erhofft hat. Was ist denn jetzt mit dem BVB in der Saison 2018, 2019? Vielleicht fangen wir mal so rum an. Was war denn oder was ist denn das ausgegebene Ziel vor der Saison gewesen? Und die Erwartungshaltung der Fans an den Verein vor der Saison?
Also ich denke, dass sich das Ziel, direkte Qualifikation für die Champions League, damit deckt, was die Fans auch erwarten. Ich glaube, viel mehr kann man nicht erwarten von einer Mannschaft, die sich im Umbruch befindet. Das ist ja deutlich zu sehen mit neuen Innenverteidigern. Im defensiven Mittelfeld ist einmal im Grunde alles einmal ausgewechselt worden. Ist ja nur noch Weigel ist noch da, von denen, die man noch kennt. Castro ist weg, Nuri Sahin ist weg. Ich denke, das deckt sich mit den Erwartungen, die Fans haben. Und es ist halt ein laufender Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen, mit einem neuen Trainer auch. Das muss sich alles irgendwie noch finden. Und von daher ist es nicht so schlecht, dass die Ergebnisse einigermaßen passen und man nicht vielleicht mit einer Niederlage oder zwei Niederlagen gestartet ist, die dann auch gleich entsprechenden Druck bringen von außen als auch von den Medien. Zum Thema Mario Götze, das halte ich persönlich für ein ziemlich mediales Thema. Wenn ich im privaten Umfeld über Fußball rede, über Borussia Dortmund oder im Büro, dann ist Mario Götze eigentlich ganz, ganz selten ein Thema, sondern eher das Thema, dass das Spiel an sich sehr unattraktiv anzuschauen ist, zeitweise gerade auswärts und dass man da noch auf Besserung hofft.
Dann lass uns mal darüber sprechen, ist tatsächlich diese Krise, wie ich sie gefühlt wahrnehme als Nicht-BVB-Fan und dadurch ja größtenteils über die Medien, eine, die vor allen Dingen eben medial gemacht ist und die gerade von Vereinsseite und eben auch von Fanseite gar nicht so wahrgenommen wird?
Also ich persönlich nehme keine Krise wahr. Also 8 Punkte aus 4 Spielen ist jetzt nicht so verkehrt. Ich vergleiche das jetzt nicht mit dem FC Bayern München, aber wenn ich mit anderen Vereinen schaue, die ich so in der im Trio oder im Quartett sehe, die da um die Champions League Plätze mitspielen und die 3 zu vergebenen, unsere Nachbarn, eure Freunde, die noch ganz ohne Punkt sind, sofern sie heute in Freiburg nicht den ersten Punkt oder ersten Dreier holen, Bayer Leverkusen, die ganz schlecht aus den Startlöchern gekommen sind, Leipzig, die ganz schlecht aus den Startlöchern gekommen sind, also da sehe ich uns dann schon, mit einem soliden Saisonstart und, das Wort Krise sehe ich ehrlich gesagt nicht.
Okay, dann lass uns mal über das wirklich Sportliche sprechen und weggehen von medialer Berichterstattung. Es ist ja so, wir haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet, die Mannschaft ist im Umbruch und man versucht noch so ein bisschen, das vielleicht auch den Stil unter Lucien Favre zu finden, ist der Eindruck, den ich auch so ein Stück weit gewonnen habe. Ist das eine Meinung, die du teilst? Und wenn ja, wo geht denn der Trend hin? Es ist jetzt zuletzt, wenn ich es richtig gesehen habe, mehr oder minder immer im 4-3-3 gespielt worden, mal ein bisschen offensiver, mal ein bisschen defensiver ausgerichtet. Ist das die Marschrichtung, in die der Trainer möchte?
Ja, also darauf läuft es schon hinaus. Wir haben ja bei unserer letzten Ausgabe bei Auf Ohren die Folge ganz bewusst Unknown Identity genannt, weil wir auch noch nicht ganz genau wissen, wohin soll der Weg jetzt führen. So ein bisschen mangelt es da noch vielleicht noch an den Ideen. Klar, ganz oben auf der Prioritätenliste bei Lucien Favre, das war ja auch schon bei allen anderen Stationen, so steht nun mal die Abwehr. Das klappt eigentlich ganz gut. Also wenn ich das mit letzter Saison vergleiche, wo wir ja Riesentorschancen jeweils zugelassen haben und auch nie zu Null gespielt haben, ist das in dieser Saison zwar das zu Null-Spielen bisher noch nicht so häufig eingetreten. Ich glaube, nur in Hannover haben wir kein Gegentor bekommen. Aber es aus meiner Sicht ist schon so zu sehen, dass wir deutlich weniger große Torchancen zulassen für den Gegner und das dann auch mit der Qualität des Gegners zu tun hat. Also Hannover hatte nicht allzu viele Torchancen, auch Frankfurt nicht, die hatten ihre gute Phase. Aber es ist nicht so, dass es über 90 Minuten immer wieder Unruheherd ist, wenn irgendwie ein Ball lang in Richtung Bürki geschlagen wird, dass da man immer damit rechnen muss, dass ein Abwehrspieler oder ein Mittelfeldspieler sich da falsch positioniert und dann plötzlich sich Räume auftun für den Gegner. Im Spiel nach vorne, finde ich, merkt man ganz deutlich, dass da ein Stürmer fehlt, mit Alcacer oder Alcacer, wie er genannt wird. Ja, ist jetzt ein Stürmer da, der leider sich direkt beim ersten Spiel, was er gemacht hat, oder wo er eingewechselt worden ist, gleich verletzt hat. Das wird auch meiner Meinung nach für morgen nicht reichen. Das merkt man schon ganz deutlich, dass Philipp oder auch Marius Wolf einfach keine gelernten Stürmer sind. Und das merkt man auch im Spiel nach vorne, dass das nicht zusammenläuft, wie das wahrscheinlich laufen würde, wenn man wüsste, da ist ein Stürmer, der weiß, wie er einen Ball abschieben muss, annehmen muss und so weiter und so fort.
Ja, lediglich gegen Hannover und Brügge kein Gegentor gefangen.
Bei Brügge war es eher Glück, ja.
Ja. Defensive steht also ganz gut, offensiv hapert so ein bisschen. Ist das letzten Endes auch einfach ein Zeichen dessen, dass man sich heutzutage als Topverein nicht mehr leisten kann, auf einer Position irgendwie, ich sag mal, unzureichend besetzt zu sein? Man könnte ja argumentieren, man hat ja mit Reus und Gott, wie sie alle heißen, genügend Spieler im Kader, die genügend Kreativität auch mitbringen, um dann vielleicht auch um einen Spieler drumherum spielen zu können und so trotzdem eben für die nötige Torgefahr zu sorgen.
Gebe ich dir grundsätzlich recht, dass der fehlende Stürmer nicht die alleinige Ausrede sein kann für das schwache Offensivspiel. Aber Reus ist ja zum Beispiel in der Sturmspitze völlig verschenkt. Der ist nun mal jemand für links außen, genau wie Pulisic einer für rechts außen ist. Und wenn auch die Abstimmung und die Anspielstationen dann nicht so passen, wenn mal ein langer Ball kommt und ja, wo früher Aubameyang war, der den hat abschirmen oder abtropfen lassen können oder für einen schnellen Doppelpass bereit war. Wenn man das Spiel gegen Frankfurt gesehen hat, das 2-1, was dann fällt, das ist halt ein Tor, wo Alcacer den Ball entsprechend mit einem Pass weiterleitet und schon hat man ein gewisses Tempo drin. Und das gelingt Philipp halt nicht. Und das merkt man halt ganz deutlich dann im Spiel nach vorne, dass da ja ein großer Mangel ist, wenn halt die Position nicht so optimal besetzt ist, wie sie wäre, wenn Alcacer da mal ein paar Minuten länger spielen könnte.
Ja, sind wir gespannt, wie sich's dann morgen beziehungsweise eben am Mittwoch gegen den FCN auftun wird. Ich möchte mal noch ganz gern mit dir über einen Spieler sprechen, weil ich neulich über eine Schlagzeile gestolpert bin und so ein bisschen den Eindruck habe, dass es in der ersten Liga oder im Fußball allgemein nicht mehr ohne Wunderkinder oder ohne, ja, wie auch immer man sie nennen möchte, geht. Und beim BVB war das in der Schlagzeile, die ich gelesen habe, Jakob Brunn-Larsen. Ist das tatsächlich so eine Feel-Good-Story, wie man sie mir versuchte zu verkaufen? Oder war das so ein bisschen auch eine Leistung mit Ansage, die er da in den letzten Wochen gebracht hat?
Ja, es kommt immer darauf an, was man jetzt als seine große Leistung ansieht. Also das Testspiel gegen VfL Osnabrück, wo er 4 Tore gemacht hat, glaube ich, beim 6-0. Da hat er sicherlich einen guten Tag gehabt, aber es war halt auch nur ein Testspiel. Aber ganz grundsätzlich hat Jakob Brunn-Larsen schon eine gute Qualität, die er bieten kann. Er ist noch jung, hat auch schon einige Pflichtspiele gemacht. Letztes Jahr im Pokal, glaube ich, hat er ein Tor geschossen. Also da ist Potenzial vorhanden, aber wie so häufig bei jungen Leuten, mangelt es da an der Konstanz. Er war auch dann leider wieder verletzt zu Saisonbeginn. Aber wenn er da mal fit bleibt und weiter Spielpraxis bekommt, glaube ich schon, dass es ein Spieler werden kann, der Borussia Dortmund weiterhelfen kann.
Gut, da sind wir mal gespannt. Ihr habt ja nicht nur einen Spieler dieses Kalibers da im Kader über Christian Pulisic muss man sicherlich kein Wort mehr verlieren, auch wenn der erst 20 Jahre alt ist. Mit Sancho ist ja der nächste ganz, ganz Junge da im Prinzip auch schon bereit, beziehungsweise hat auch schon zu überzeugen gewusst. Und ja, so kann man sich ja gefühlt den halben BVB-Kader irgendwie angucken. Wir müssen, glaube ich, auch nicht groß drum rumreden, dass das Kräfteverhältnis rein vom Potenzial beider Mannschaften morgen ganz klar verteilt ist. Dass da auf der einen Seite der BVB zu Hause steht und auf der anderen Seite kommt der nur, ja, mit spärlichen finanziellen Mitteln verstärkt der FCN daher und versucht da irgendwie sein Bestes. Was ist denn die Erwartungshaltung, die du persönlich und die auch das BVB-Umfeld an das Spiel morgen hat?
Also Erwartungshaltung ist sicherlich ein Heimsieg, aber das habe ich ehrlich gesagt bei jedem Spiel, außer vielleicht gegen den FC Bayern München, da kann ich mich auch mit einem Unentschieden anfreunden, weil ich einfach der Meinung bin, dass die Bayern da sportlich einfach nicht auf Augenhöhe sind mit Borussia Dortmund, dass sie einfach mindestens eine Klasse besser sind. Man sieht ja jetzt auch bei Kovac, das hat offensichtlich keinerlei, zumindest bis jetzt, keinerlei Schwächungen des FC Bayern ergeben, dass sie da jetzt einen Trainer haben, der noch nicht so international erfahren ist. Ja, und Borussia Dortmund muss auf sich selber achten, dass sie ihre Saisonziele erfüllen, dass die Entwicklung stimmt. Und das ist eher das, was ich erwarte. Und morgen, ja, muss man sehen, wie sie sich, ich gehe davon aus, dass Nürnberg das macht, wie alle anderen Vereine, sich tief hinten reinstellt. Und da muss man sehen, wie das läuft. Also wenn Paco Alcácer spielen kann, wird es mit Sicherheit ein bisschen angenehmer anzuschauen sein, als wenn Marius Wolf, der einfach kein Stürmer ist, vorne die Sturmspitze bekleidet.
Ja, wenn Alcácer spielt, dann wird es vor allem für FCN-Fans, glaube ich, deutlich unangenehmer zu schauen sein. Wie hast du denn die bisherige Saison des ersten FC Nürnberg wahrgenommen?
Um ehrlich zu sein, habe ich gerade nachgeguckt. Ich konnte mich an den Sieg jetzt am Wochenende erinnern, aufgrund der gelb-roten oder der roten Karte da, dieser Szene. Albanorz, glaube ich, gegen, weiß ich nicht, Ishak oder wer da gefoult worden ist.
Gegen Misicjan.
Ja, Misicjan, okay. Den Namen habe ich auch schon vernommen, weil er jetzt, glaube ich, schon zwei oder dreimal getroffen hat in dieser Saison. Das ist sicherlich ein Spieler, auf den man achten muss. Gerade jetzt, wenn Abdou Diallo ausfällt und Zagadou in der Innenverteidigung mit aushelfen muss, der hat jetzt nicht mehr so viele Spiele gemacht in letzter Zeit. Da bin ich sehr gespannt, wie sie dagegen spielen. Ja, Nürnbergs Chance ist einfach, so glaube ich, wie für alle anderen auch das Konterspiel, ohne jetzt genau zu sagen oder sagen zu können, ob die Nürnberger ein schnelles Umschaltspiel drauf haben oder nicht. Aber wenn so, ich habe jetzt gesehen, glaube ich, ein Spiel habt ihr verloren, das war das erste in Berlin, dann ein Unentschieden zu Hause oder in Mainz und gegen Bremen. Ja, also das, ich glaube nicht, dass es einfach ist, gegen euch Tore zu schießen, sagen wir mal so.
Das ist in der Tat so. Misicjan hat übrigens erst einmal getroffen, okay. Hätte am letzten Spieltag sicherlich mehrfach treffen können, hat er allerdings nicht getan, hat aber den Ausgleich gegen Bremen besorgt. Ist definitiv so, dass es nicht so einfach ist, gegen Nürnberg Tore zu schießen. Die Tore, die sie gefangen haben, waren meistens tatsächlich dann auch aufgrund individueller Blackouts. Ansonsten lässt der FCN sehr, sehr wenig Torchancen überhaupt zu. Schüsse aufs Tor sogar wirklich ganz, ganz wenige, so wenige wie sonst nur der FC Bayern. Da stehen sie tatsächlich gut, haben vielleicht am Ende ein sehr ähnliches Problem wie der BVB, nämlich dass die Offensive so ein bisschen hapert und man deswegen dann unter anderem eben gegen Mainz nur unentschieden gespielt hat, einfach weil man aus gefühlt 50 Torchancen eben am Ende nur ein einziges Tor kreieren konnte. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was es am Ende für eine Partie wird. Mein Bauchgefühl ist kein gutes, zumindest aus FCN-Sicht, aus BVB-Sicht sicherlich ein bisschen anders. Eine Frage noch ganz zum Abschluss, die überhaupt nichts mit Fußball in dem Sinne zu tun hat. Es gibt ja bekanntermaßen die Rivalität zwischen dem BVB und Schalke 04 und auf der anderen Seite eben die immer wieder herbeigeschriebene oder nicht herbeigeschriebene, sie ist ja wirklich da, aber oft zitierte Fanfreundschaft zwischen dem FC Schalke 04 und dem ersten FC Nürnberg. Ich muss tatsächlich sagen, dass das schon in meinem privaten Stadionerlebnissen zu der ein oder anderen eher wirklich unangenehmen Begegnung mit BVB-Fans geführt hat. Inwiefern ist das denn tatsächlich ein Thema für den geneigten BVB-Fan? Ist der FCN quasi automatisch mit rotes Tuch, weil eben ja das königsblaue Tuch das ganz, ganz dunkelrote ist?
Ich glaube, kommt immer darauf an, wen du da gerade triffst. Mir persönlich, ich habe keine Probleme mit dem ersten FC Nürnberg. Meine Abneigung, wenn es denn eine gibt im Fußball, bezieht sich ausschließlich auf den Verein in Gelsenkirchen und vielleicht auf Leipzig und Hoffenheim. Ja, unter Ultragruppierung ist es vielleicht noch wieder ein bisschen was anderes, wenn dann morgen auch die entsprechenden Ultragruppierungen aus Gelsenkirchen anreisen sollte, ist das sicherlich ein bisschen auch Folklore in meinen Augen. Also ich sehe das jetzt nicht so dramatisch. Also ich glaube nicht, dass das bei den, sagen wir mal, Sitzplatzkarteninhabern ein großes Thema ist, dass da jetzt der SCFC Nürnberg kommt, der eine Freundschaft hat mit dem FC Schalke 04.
Gut, hätten wir das auch mal geklärt. Vielleicht hat es tatsächlich auch ein bisschen was oder hat sich die Wahrnehmung auch geändert in den letzten Jahren, eben durch Vereine wie Hoffenheim und Leipzig. Ist ja gerade aktuell wieder großes Thema, Dietmar Hopp und die Fans des BVB.
Richtig.
Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Volker, für die Einschätzung rund um den BVB. Bin gespannt, was wir dann am Mittwochabend für ein Spiel sehen werden. Ich hoffe, ein spannendes und fußballerisch ansprechendes. Volker, abschließend noch, wo kann man euch folgen, euch schreiben, euch liken, was auch immer?
Ja, also wir sind mit unserem Podcast eigentlich überall vertreten, wo ein Podcast vertreten sein sollte. Auf YouTube, auf Twitter sind wir vertreten und auf in sämtlichen Podcatchern, iTunes, Spotify. Also eigentlich das komplette Programm. Einfach immer nach Auf Ohren suchen und dann solltet ihr uns da entsprechend finden.
Ja, dann tut das, wenn ihr mehr über den BVB wissen wollt und nicht so unwissend dastehen wollt wie ich und dann am Dienstagabend euch noch Leute ranzitieren müsst. Vielen Dank nochmal an Volker, der sich dafür bereit erklärt hat. Das war's mit dem Gegnergespräch heute hier im Rahmen von Total Beklubbt. Wir sind dann am Donnerstagabend wieder für euch da, analysieren dann die Partie gegen den BVB. Am Freitag kommt dann das Gegnergespräch gegen Fortuna Düsseldorf, also nach wie vor pickepacke volles Programm rund um den ersten FC Nürnberg hier auf meinsportradio.de. Sport für die Ohren rund um die Uhr, live und als Podcast.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.